Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush. Mein Name ist Joachim Hebel und ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon hören, wenn ich jetzt schon so anfange. Uli ist heute leider nicht da, beziehungsweise am Montag war ich nicht da, weil ich in einer Sendung eingeladen war. Bin gestern erst wieder zurückgekommen, ziemlich spät aus Frankfurt. Uli ist in der Champions League unterwegs, der ist in Dortmund. Dementsprechend bin ich heute alleine, aber das macht gar nichts. Ich hoffe, es ist noch nicht so weit her, wird vielleicht auch ein bisschen kürzer als sonst. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eine Menge zu besprechen. Also mein Name ist Joachim Hebel, ihr wisst genau, wo @ Joachim Hebel überall auf allen großen Plattformen. Und das hier ist Episode, ich habe es gerade nachgeschaut, ich trottel. Episode 24. Okay, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Und zwar, natürlich fangen wir gleich chronologisch an, weil es ist das Spiel der Spiele gewesen. Am Freitag, ich habe schon gemerkt, irgendwie da war ein bisschen was in der Luft. Vielleicht gebe ich euch auch ein bisschen Einblicke, wie es so abläuft. Ich habe dann auch kurzes Q&A gemacht, online bei Instagram Live, glaube ich. War sehr, sehr cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, man merkt dann schon immer bei so einem Spiel, anhand der Kommentare, anhand der DMs, die man bekommt, da haben viele zugeschaut, glaube ich. 3-0 hat Brighton Hove Albion gewonnen gegen den FC Chelsea. Da hat mich ja auch interessiert, dann deswegen habe ich gefragt, so, wie seht ihr die beiden Teams momentan? Also, Chelsea ist momentan echt komisch. Ich habe deswegen glaube ich, ist es vielleicht ganz gut. Ich habe lange mit einem Kollegen telefoniert aus England, mit Liam Twomey. An dieser Stelle liebe Grüße. Der ist sehr, sehr nah an der Mannschaft dran. Der verfolgt sehr viel für The Athletic. Jetzt muss ich aufpassen, damit ich da mein TH sauber rauskriege. Und zwar, ja, ich hab ein paar Statistiken rausgeschrieben. Nur 2 der letzten 9 Spiele gewonnen. Davor waren es 5 Siege am Stück. Sie haben nur 9 Punkte aus den letzten 9 Ligaspielen geholt. Das ist schon krass. Sie waren am 20. Dezember noch auf Rang 2 mit 2 Punkten hinter Liverpool. Das muss man sich mal überlegen. Und was jetzt hier passiert ist, ist schon Wahnsinn. Aber warum? Also sie haben ja zuletzt eigentlich immer gut begonnen. Haben auch früh Tore erzielt, meist in Führung gegangen. Da gibt es auch Statistiken. In sechs der letzten 8 Spiele sind sie in Führung gegangen. Vor dem Spiel 6 der letzten 7. Deswegen habe ich es explizit aufgeschrieben. Und haben aber nur 2 Siege geholt in dieser Zeit. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Da nähern wir uns dem Ganzen schon. Die Mannschaft ist momentan einfach überfordert, was so fitnesstechnisch betrifft. Darüber hat sich Enzo Maresca ja auch schon aufgeregt. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, okay, der hat aber auch eine ganz andere Mannschaft in der Europa League spielen lassen, beziehungsweise Conference League. Wieso lässt man nicht, also wieso beschwert man sich? Was würde dann Arsenal sagen? Was würde Liverpool sagen? Trotzdem ist es halt schon so, und da kommen wir jetzt zum nächsten Ding, sie starten sehr, sehr gut und dann wird es aber halt immer weniger. Und ich habe auch mit Liam darüber gesprochen, der hat mir auch ein paar Statistiken geschickt und auch Fragen, die er ihm mal gestellt hat. Und so Infos, die er so rausgefunden hat, so. Er hat einen Kern von 12 bis 14 Spielern, denen er richtig vertraut, das habe ich im Spiel auch gesagt. Lavia und James sind aber halt auch dabei. Dazu fehlen, also das ist mal Punkt 1, die beiden fehlen. Und das ist halt schon, oder fehlen immer mal wieder, so, weil sie verletzt sind. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Wenn 2 solche wichtige Spieler immer mal wieder fehlen, dann hast du ja schon mal von diesem 14er-Kern 2 weniger. Jetzt spielen eigentlich fast immer dieselben. Dazu hat Liam rausgerechnet, seit dem Brentford-Spiel wird nicht mehr so richtig ausgewechselt. Zuvor hatten sie ganz normale durchschnittliche Auswechslungen pro Spiel, Chelsea. Jetzt werden es einfach immer weniger. Warum? Weil er einfach logischerweise den Kader nicht so hat. Er wird dünner, ein paar sind verletzt, ein paar sind im Winter gegangen, denen er nicht vertraut hat, aber es sind halt Beine gewesen, die wichtig waren und so weiter und so fort. Das ist allein schon mal dann der Fall, da sieht man schon, die Spieler haben schon ein ganzes Pensum. Und da merkt man es auch. Das ist aber eher so eine optische Wahrnehmung von ihm gewesen, dass auch in der zweiten Hälfte dann auch das Pressing nachlässt. Also sie stehen nach wie vor hoch, das kann man sehen, aber sie werden passiver, nicht mehr so aggressiv und dann stehen sie halt nur noch im Raum. Und dann geht's halt sehr, sehr häufig so, dass sie, wenn sie trotzdem hoch spielen, der Gegner einfach einfach ungestört den Ball hinter die Kette spielen kann. Sie stehen nach wie vor hoch, Gegner hat einen langen Lauf zum Tor. Und das war bei Brighton so und das war bei City so. Das City hat es ja wirklich eigentlich, glaube ich, nur so gemacht, dass die gespielt haben, die Bälle genommen haben und einfach nach vorne gebolzt haben. Und das war deren Idee, weil sie halt wussten, Chelsea würde hochstehen und würde dann einfach locker zu knacken sein. Das ist das große Problem momentan, dass man eben sieht, sie sind nicht so richtig fit, nicht so hundertprozentig fit, weil halt jeder immer spielen muss, weil eine kleine Rotation, weil dann das große Problem ist, dass sie irgendwann mal passiv werden, er lässt sie schon pressen, aber irgendwann wird's zu viel und so weiter und so fort. Dann noch eine Sache, ist auch interessant, darüber habe ich auch lange gesprochen, also Moises Caicedo muss komplett durchspielen. Sie haben keinen physischen Mittelfeldspieler außer ihn, das heißt, er muss das machen, alle anderen sind eher Ballplayer, also Enzo Fernandes und so weiter und so fort. Lavia wäre einer, der das auch kann, der das in der Tendenz auch tun würde, nur der ist momentan halt auch nicht dabei, deswegen, du hast dann einfach nur Moises Caicedo, der ist ausgewechselt worden jetzt gegen Brighton zuletzt, weil der Spieler eh schon durch war. Also da sieht man schon, dass Probleme da sind bei Chelsea. Und jetzt kommen wir zu zwei Personalien, die halt sehr, sehr wichtig sind. Wesley Fofana und Nicholas Jackson, weil beide das Spiel lang machen auf ihre Art und Weise und die sind momentan nicht da. Warum Fofana? Warum Jackson? Fangen wir an mit Fofana. Wenn du das so spielst, wie du spielst, dass du hochstehst und versuchst einfach zu pressen und drauf zu gehen und dann kommt aber der lange Ball, dann ist es halt wichtig, dass du einen schnellen physischen Verteidiger hast, der im Raum verteidigen kann. Fofana ist dieser Typ, der kann das verteidigen, der kann das ablaufen, der drängt ab, der nimmt den Ball weg und so weiter und so fort. Der gewinnt den Ball zurück. Der kann das, null Problemo. Die Verteidiger, die sie jetzt da haben, die können das nicht so sehr, weil das halt jetzt nicht unbedingt die absoluten Tempomonster sind und weil die halt auch nicht so beweglich sind, nicht so geschmeidig sind, nicht so reinkommen in die Zweikämpfe, sondern eher physische Verteidiger. Und das kannst du dann einfach nicht auffangen. Deswegen fehlt Fofana ohne Ende, weil du eben, also wenn der Gegner das Spiel schnell macht, wenn der Gegner den Ball hochschlägt, ist es ja grundsätzlich kein Problem, weil du hast Fofana, der läuft sie ab. Jetzt ist der aber nicht da. Jetzt läuft sie keiner ab. Das heißt, das Spielfeld wird für den Gegner länger. So, er hat es fürs Chelsea quasi gestretched. Und vorne, jetzt können wir es umdrehen, vorne Nicholas Jackson. Da hast du jemanden, der das Spielfeld vorne breiter macht, länger macht. Warum? Weil er ständig in die Tiefe geht, weil er ständig Bälle gewinnt, weil er ständig in die Tiefe geht, weil er diese Laufwege hat, weil er Laufwege für die Gegner, also für die Mitspieler macht, weil er eben Lücken reißt und so weiter und so fort. Der ist, das wisst ihr auch, jetzt nicht der allereffizienteste Abschlussstürmer, okay, aber er ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und macht sehr, sehr viel für diese Mannschaft, arbeitet sehr, sehr viel für die Mannschaft. Ja, und das hast du halt jetzt nicht. Jetzt hast du mit einem Kunku jemanden, der ständig entgegenkommt, der mitspielen will, der beteiligt sein möchte, der eher Spielmacher ist, 9,5er mehr oder minder, und nicht eben diesen Abschlussstürmer, nicht diesen Arbeiter, nicht diesen Link-Up-Spieler, der Nicholas Jackson ist. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Ja, viele Leute ärgern sich über den, beschimpfen den, was weiß ich, ja. Aber er ist super wichtig für dieses Spiel. Allein schon als Abnehmer, ihr habt das ja gesehen, das Spiel, da kamen dann Flanken und Nkunku war halt ganz woanders, weil es nicht sein Spiel ist. Und das ist das große Problem momentan. Dazu kommt eben, dann sind wir eh gleich auch schon durch mit diesem Monolog, der eher heute bleiben wird. Die ersten 2 bis 3 Monate, muss man sagen, waren sie fast noch ein Pochettino-Team. Sie haben schneller, direkter, so konterartig gespielt. Das hat ihnen voll gelegen. Wenn ihr euch überlegt, das Spiel gegen Wolverhampton, als Madueke durchläuft, als das Spiel gegen Newcastle, als Cole Palmer diesen Ball spielt, ey, Wahnsinn, ihr werdet es noch wissen und so weiter und so fort. Das ist dann einfach den Ball nehmen, laufen und das merkt man, das liegt ihnen. Wenn Madueke laufen kann, wenn Palmer laufen kann, wenn Neto laufen kann, dann ist es ein super, super attraktives Spiel. Ich weiß noch, was wir damals gesagt haben, Chelsea ist so attraktiv, Chelsea macht das so gut, Chelsea spielt so gut und überlegt euch mal, ist es noch so? Es ist jetzt echt schon einfach schwieriger geworden, weil der Gegner tiefer steht, wartet, bis Chelsea kommt und lässt und kontert sie dann aus, weil sie wissen, dass eben das, was ich gerade beschrieben habe, die Linie hoch ist und sie spielen können. Und das ist das große Problem. Das ganze Spiel wurde insgesamt langsamer, die Defensive ist nicht wirklich besser geworden, die Offensive ist auch nicht recht viel besser geworden. Cole Palmer hat jetzt 8 Tore in den letzten 18 Spielen, das ist gut, aber überlegt mal, es war halt schon weit besser letzte Saison. Nicholas Jackson ist 8 Spiele ohne Tor. Das ist schon schwierig und deswegen, Liam hat, gibt ja diese Aussage von Enzo Maresca, dass er gesagt hat, wir wollen nicht, dass das Spiel ein Basketballspiel wird. Also dieses Rauf, das wir gehen, wird irgendwann mal zum Runter, wenn wir den Ball verlieren. Und da hat er schon recht, grundsätzlich. Und deswegen wollte er davon weg. Er wollte eher Pep-Style spielen, so ja vereinfacht. Aber kann er das, kann die Mannschaft das, das ist die jüngste Mannschaft der Liga mit 23 Jahren im Schnitt, kann die Pep-Style spielen? Kann er das? Ist er Pep Guardiola? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass seine Philosophie momentan zu dieser Mannschaft nicht passt. Und ich habe ja gestern auch schon einen Artikel gelesen, irgendwie bei The Athletic, dass es jetzt schon auch ja Diskussionen gibt. Jetzt nicht irgendwie laut oder so, aber letztes Mal war die Überschrift irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, dass es jetzt eine sehr, 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 sehr ja bezeichnende Phase sein wird für ihn, für Enzo Maresca, ob er denn wirklich der richtige Trainer ist, ob man wirklich an ihm festhält. Das ist die Frage. Er hat es lange gut gemacht. Er hat die Mannschaft geformt, er war streng, er hat diese jungen Spieler, die schon dazu tendierten, mal auszubrechen, die hat er gut zusammengefügt. Das hat auf dem Feld alles gut ausgesehen. Nur jetzt funktioniert es nicht mehr so gut, weil sie eben, ja, genau, aus besagten Gründen. Und dann kommt noch dazu, dass er jetzt ein paar Aussagen auch getroffen hat, die nicht so gut angekommen sind. Zum einen ja, dass er gesagt hat, so quasi, wir sind noch nicht so gut wie Liverpool, wie Arsenal und so weiter. Wir werden um den Titel nicht mitspielen können. Das kam nicht so gut an bei den Medien. Ihr kennt ja die Geschichten, da wisst ihr ja, was dann draus gemacht wird. Da wurde in England draus gemacht, so quasi, er vertraut der Mannschaft nicht und das ist nicht wirklich unterstützend und er hat die Mannschaft klein geredet und so weiter und so fort. Das muss wohl bei der Mannschaft auch so ähnlich angekommen sein. Vielleicht ja sogar sichtbar. Und das andere war jetzt, dass sie halt dass sie gegen Brighton jetzt ausgeschieden sind im Cup und dass er da halt gesagt hat, ja, ist ja egal, ist nicht so schlimm, weil dann können wir uns ja auf die Premier League konzentrieren, das passt schon, und auf die Conference League, das passt schon. Und das kam wirklich überhaupt nicht gut an. Ihr werdet die Artikel wahrscheinlich gelesen haben, wenn ihr auf englischen Medien unterwegs seid, dass er da ja wirklich abbekommen hat, so quasi, sag mal, du hast, glaube ich, gar nicht verstanden, wie Chelsea tickt. Chelsea ist Titel, Chelsea ist Gewinnen, Chelsea ist Siegen und du kannst doch jetzt nicht dich hinstellen und sagen, ja, das ist nicht so schlimm, es ist halt ein Titel weniger, weil, wie nochmal, Chelsea, also, da hab ich mit Liam auch mal lange drüber gesprochen, du hast den Badge ausgetauscht, der Badge ist der gleiche, ja, du hast das Regime, in Anführungszeichen, ausgetauscht. Es ist jetzt ein neuer Präsident da, es ist eine neue Führung da, Clear Lake und so weiter und so fort, alles okay. Aber der Badge Chelsea bleibt ja. Und der Badge Chelsea steht dafür, Titel zu gewinnen, oder stand dafür, das hat sich eingeflochten in die Fanszene, in die Gedanken der Fans. Du kannst einem Fan nicht sagen, der FA Cup ist nicht wichtig. Weil, schaut euch mal an in den letzten 20 Jahren, wie oft Chelsea den FA Cup gewonnen hat. Das ist für die etwas Besonderes und es ist nicht einfach nur ein Pokal. Kann sein, dass Clear Lake sagt, ist uns egal, geh auf die Champions League Qualifikation. Geh auf die Conference League, schau, dass du so weit wie möglich kommst. Das kann sein. Das wissen wir nicht. Nur, das hat ja mit dem Umfeld nichts zu tun. Weil Clear Lake hat vielleicht nicht ganz verstanden, was Chelsea ist. Also zumindest die alte DNA nicht so hundertprozentig verstanden. Zumindest wirkt es so, ist es jetzt meine Meinung, ja, logischerweise. Aber selbst wenn die es nicht verstanden haben, was ja auch nicht schlimm ist, die kommen woanders her, ist egal, vielleicht haben die auch ihre eigene Idee, vielleicht ist es ihnen auch egal, aber es muss ihnen klar sein, dass der Chelsea-Fan diese DNA halt hat, weil er hat seit 20 Jahren schaut er diese Mannschaft oder 30 oder wie auch immer und der kann es ja nicht einfach verlieren und der wird es auch nicht verlieren, weil er will es nicht verlieren, weil er sagt, hey, das ist Champions League, ja, das ist wichtig, wir müssen dahin, das ist der FA Cup, wir müssen gewinnen, das ist die Liga, wir müssen so weit wie möglich dabei sein. Das ist mein Punkt. Deswegen, da waren jetzt schon ein paar Sachen dabei, warum es momentan eben auseinanderfällt. Dazu, das habe ich Liam auch gefragt, das konnte er jetzt nicht beweisen, meine These, die natürlich schon so, ich glaube, 5% kickt, 10% vielleicht, ist so eine leichte Selbstgefälligkeit. Das ist jetzt nicht so böse gemeint, wie es jetzt auf ersten Blick klingt, aber das sind junge Spieler. Das lief jetzt lange sehr, sehr gut. Du gehst in Führung, diesmal jetzt nicht, das war das erste Mal ein Rückstand, aber du gehst oftmals in Führung und denkst dir dann, das passt schon. Und dann wird es ein bisschen weniger. Und so wirkte es manchmal. Das kann sein, dass dann wirklich einfach nur Müdigkeit ist, aber es wirkte manchmal so, als hätten sie nach 60 Minuten schon gedacht, okay, wir führen jetzt nach 60 Minuten, das passt. Also das beste Beispiel war ja das gegen Fulham. Das Spiel habe ich auch gemacht, als sie das wirklich, ja, wirklich verschwendet haben. Und das Spiel, und das hätten sie niemals verlieren dürfen. Aber es ging ja wirklich im Minutentakt, haben die Tore kassiert. Und deswegen, ja, das fand ich sehr, sehr schade, dass sie das verloren haben. Aber es ist halt so, wie es ist. Momentan läuft's nicht. Und momentan kassieren sie halt einfach zu viele Gegentore. Und das halt immer kurioserweise nach eigener Führung. Dann tut's noch mehr weh. Ja, dann sind wir bei Chelsea durch, glaube ich. Wir können kurz noch über Brighton sprechen, weil die haben es auch gut gemacht, muss man auch sagen. Brighton of Albion, ich habe mit Fabian Hützler vorm Spiel wieder kurz telefoniert. Ich lasse den immer, wenn es geht, irgendwie ja in Ruhe, weil, ja, das ist ein Premier League Trainer, den muss man jetzt auch nicht irgendwie nerven, aber bei dem Spiel dachte ich mir, 10 Minuten geht schon. Ich glaube, das würde ihm vielleicht auch dann helfen, in Anführungszeichen, auch zu erklären, warum das alles bei Nottingham oder gegen Nottingham so lief. Ich habe ihn gefragt, dass meine Ansicht war, das habt ihr im Podcast ja auch gehört, dass er wahrscheinlich gesagt hat, wie können wir gewinnen? Das ist A, B, C, D, E, F, G. Und was kann der Gegner? Das ist dann X, Y, Z. Und dass er gesagt hat, A, B, C, D, E, F, G ist uns wichtiger. Das heißt, wir machen unsere Sachen, nur so können wir gewinnen. Der Gegner wird tief stehen. Ich stelle viele Offensive auf und dann werden wir das Spiel gewinnen. Und das war genau die Idee dahinter, glaube ich. Habe ich ihn gefragt und er sagt, ja, genau so war's. Sie hatten, und das habe ich im Spiel auch gesagt, viele Verletzte im Mittelfeld, und dann hat er gesagt, komm, dann gehen wir halt all in. Wenn wir eh schon kaum Mittelfeldspieler haben, dann machen wir es wenigstens offensiv und gehen wirklich voll rein und versuchen, die zu bespielen. Die hatten am Anfang ein paar ganz gute Chancen gegen Nottingham, hat nicht funktioniert. Und da hat er dann schon auch gesagt, ja, ist halt so, aber man darf halt nicht untergehen. Idee gegen Chelsea war halt, da habe ich ja mit ihm auch darüber gesprochen, ist genau das. Sie haben gemerkt, dass Chelsea Probleme hat mit genau dem, was ich gesagt habe gerade. Lange Bälle, also Bälle gewinnen, dann lange Bälle und dann kommt dieses Mitoma-Tor raus, als Verbrüchen einfach den Ball nach vorne schlägt. Alter, also dieses Mitoma-Tor ist der Abschluss alleine, wenn ihr den Abschluss alleine anschaut, das ist gut, das ist schön, okay, aber die Annahme ist göttlich. Also die ist wirklich göttlich und ist einfach unfassbar. Und da musste ich echt kurz schlucken, das glaube ich habt ihr ja gemerkt, das war echt ein geiles Tor, also sowas habe ich selten gesehen, Wahnsinnsannahme von Mitoma, ja, und dann ging es halt so weiter und Brighton hat es echt gut gemacht. Ich glaube, dass da die Anpassung war, ehrlich gesagt, dass er einfach gesagt hat, wir gehen jetzt nicht mehr nur da drauf, was wir können. Wir gehen jetzt nicht mehr nur darauf, was uns den Sieg bringen könnte, unsere Stärken, sondern wir schauen einen Ticken mehr auf den Gegner. Und ich glaube, dass genau das hat den Ausschlag gegeben, warum es dann am Ende so gut war, wie es war. Weil sie einfach es echt gut gemacht haben, weil sie Chelsea ausgekontert haben. Es ist mehr Balance. Und sie hatten ja schon die Blaupause aus dem Spiel unter der Woche oder die Woche davor im Cup eben. Da hat es auch schon gut funktioniert und haben es diesmal noch besser gemacht. Finde ich sehr, sehr gut. Dieses 0-7 war krass, aber auch da hat er mir gesagt, das war eigentlich, das habe ich auch im Spiel erwähnt, das war jetzt nicht so wichtig für den Verein, sondern die sind stark datenbasiert, die haben gesehen, die schauen nicht aufs Ergebnis in erster Linie, sondern die schauen auf die Daten und haben im Spiel gesehen, so wild war es nicht, das war kein 0-7, haben ja auch gesagt, ich glaube es war ein 0-3, Expected Goals technisch war es 0-3, 0-4 vielleicht. Und ja, also die haben einfach alles gemacht, was irgendwie also nach Torchance aussah. Und dann ist halt dann, und Brighton hat auch aufgehört, dann ist es halt, wie es ist. Aber es war grundsätzlich eine, also der Anfang, die ersten 10 Minuten waren okay. Und dann ging es halt los. Genau, und das war das, was Fabian Hürzler gesagt hat, dass er eben schon davon ausgeht, dass es wieder besser wird und dass er schon weiß, wie man Chelsea knacken kann oder zumindest, dass er eine Idee hat. Und es hat genauso ausgesehen, wie er es mir gesagt hat. Deswegen Respekt, 3-0 gewonnen, also wirklich Respekt, 3-0 gewonnen, davor die aus dem Cup geworfen. Nach so einem 0-7, da sagt man doch dann immer, ja, scheint doch funktioniert zu haben oder er scheint doch die Mannschaft noch zu erreichen. Diesen wunderschönen Spruch, den keiner mehr hören kann. Aber ja, damit sind wir mit diesem Spiel eigentlich schon durch. Dann geht's weiter, weil auch dieses Spiel habe ich gemacht. Leicester gegen Arsenal. Wahnsinn, also es ist wirklich unglaublich. Vier Spieler, die da vorne jetzt fehlen. Martinelli, Saka, Gabriel Jesus und Kai Havertz. Gabriel Jesus und Havertz mit Saisonende, so wie es aussieht. Bei Bukayo Saka dauert es jetzt noch einen Monat länger als gedacht. Also das ist schon alles irgendwie wild. Immer, wenn irgendjemand gerade in den Flow kommt und irgendwie die Hoffnung dieser Mannschaft ist, dann verletzt sich derjenige. Es ist ja wirklich das aller, also Gabriel Jesus ist das beste Beispiel. Der findet gar nicht statt. Der ist kein Faktor in dieser Mannschaft. Also wirklich gar nicht. Dann kommt er rein, macht drei Tore im Cup. Dann sagt man, warte mal, vielleicht ist der doch gut drauf. Dann macht er zwei Tore im Spiel, in der Liga. Und dann denkst du dir, jetzt haben die wieder den Stürmer. Wahnsinn. Wir haben doch die Lösung gefunden. Das ist ja irre. Und dann verletzt sich der. Und so ist bei, dann denkst du, okay, dann müssen wir halt zurück zu Havertz, es hilft nichts. Dann muss er doch wieder im Mittelsturm spielen, obwohl er gerade ja eigentlich im Mittelfeld ganz gut war. Dann verletzt sich der. Okay. Bukayo Saka spielt gut. Okay, dann muss halt Ethan Maneri ran. Wenn der sich gerade verletzt hat, dann muss Maneri ran. Dann verletzt der sich. Muss raus. Also das ist wirklich irre, was bei Arsenal momentan los ist. Ich weiß nicht, ob das Pech ist. Ich weiß nicht, ob es die Belastung ist, ob es die Belastungssteuerung ist. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, und Arteta hat das auch schon gesagt, dass sie das ja tun, es muss echt drüber geschaut werden, wo diese Verletzungen herkommen, weil das ist nicht mehr normal. Also ich habe so etwas, und ihr dürft gerne, ihr schaut auch Fußball, logischerweise, sagt mir eine Mannschaft, die so eine Epidemie hatte wie der FC Arsenal. Ich kenne keine andere Mannschaft. Das ist unfassbar, wie viele Verletzte. Ich habe eh rausgeschrieben, glaube 27 Verletzte oder so in dieser Saison. Der Brighton hat die zweitmeisten mit 22. Das ist Wahnsinn für so einen kleinen Kader, in Anführungszeichen, sagt der Täter ja selbst. Für eine enge Rotation ist das einfach irre und tödlich. Und dass du dann so in so ein Spiel reingehen musst, ist schon echt irgendwie krass. Raheem Sterling, glaube ich, muss mal kurz ein Wort drüber verlieren. Ich habe es eh auch angedeutet. Ich glaube, dass es für den es dann war, weil er kriegt einen Haufen Geld von Chelsea. Arsenal zahlt ja nicht viel, aber er kriegt einen Haufen Geld. Bringt seit Jahren eigentlich keine Leistung mehr auf dem Niveau bei Arsenal. Du kriegst das. Also was machst du denn, wenn alle Stürmer sich verletzen? Du hast die ganze Zeit nicht gespielt. Jetzt kriegst du deine Chance. Du musst eigentlich mit breiter Brust da stehen und sagen, das ist meine Chance. Ich muss die jetzt nehmen. Und das macht er nicht wirklich. Es waren viele Dribblings, viele 1-zu-1-Situationen, die er gesucht hat, die er aber also wirklich billigst verloren hat, weil es immer der offensichtlichste Ausweg war. Der Gegner bietet ihm rechts an, er geht rechts, okay, dann ist der Ball weg. Und das war die ganze Zeit so, ich hab's eh gesagt, so viele Ballverluste, so viele Bälle, die nicht angekommen sind, so viele falsche Entscheidungen. Die Frequenz ist nach wie vor da, also er läuft ja nach wie vor an und mit Ball, aber er kriegt gar nichts los und das ist einfach schade. Ich glaube, dass das für den jetzt war, weil er ist auch in einem gewissen Alter jetzt. Chelsea will ihn loshaben, das ist klar. Die wollen ihn abgeben und wenn der Vertrag ausläuft, wer will ihn noch? Dann wird es irgendwie wahrscheinlich so ein Wolverhampton werden oder keine Ahnung was, auf dem Niveau Leicester oder so, die den dann nehmen werden oder halt dann Saudi-Arabien vielleicht, weil großer Name. Aber das war's, glaube ich. Und das ist halt das große Problem für ihn, dass er diese Chance einfach nicht genutzt hat. Und damit meine ich nicht nur die große Chance jetzt in diesem Spiel, weil er wird wahrscheinlich noch ein paar Chancen bekommen, sondern überhaupt diese Chance bei Arsenal. Ich glaube, dass das vorbei ist. Und dann kommen wir ja zu der Heldenstory. Mikel Merino, der reinkommt und zwei Tore macht. Ich hatte danach die ganze Zeit diesen Ohrwurm auf dem Ohr. Mikel Merino. Ist das irre. Aber ich habe es dem Spieler schon gesagt, dass er auserkoren worden ist oder sich rauskristallisiert hat im Trainingslager in Dubai, dass er derjenige ist, der das kann, der von seinen Werten her, von seinem Spielerprofil her ein Stürmer sein könnte, weil er den Tiefgang hat, weil er den Körper hat, weil er reingeht, weil er die Mentalität hat. Ja, er hat ja diese Boxläufe ja schon immer gehabt, selbst wenn er im Mittelfeld war. Ich kann mich noch daran erinnern, gegen Newcastle, als sie sich sehr schwer getan haben, hat er mehrere Chancen gehabt. Er hat schon ein Tor erzielt und so weiter. ich wusste, dass sie darüber nachdenken, ihn zu nehmen. Und die Quelle war ganz heiß und hat sich dann ja auch wirklich bewahrheitet. Er kam als Stürmer und hat es richtig gut gemacht. Zwei Tore gemacht, die wirklich aussehen, als würde er sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben. Und er war sogar, habe ich gesehen, weiß ich gar nicht bei welcher Zeitung, irgendwo war er als, also Alan Shearer hat ihn auf jeden Fall reingewählt in die Match 11 des Tages. Und er war der Stürmer. Musste erstmal zweimal schauen, so quasi, hä, was soll der Quatsch? Und dann, ach ja, stimmt. Schon lustig und auch irgendwie bezeichnend, aber ja, das zeigt, das muss man schon auch sagen. Ihr wisst das ja, immer wieder gesagt, Mentalität, Arsenal, bla 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 bla, diesen ganzen Quatsch-Talk, ich konnte ihn irgendwann selbst nicht mehr hören. Und ich vertraue ihnen nicht, das ist ja dann ein Meme geworden, irgendwann mal unter euch. Aber das ist wirklich großartig, was die Mannschaft momentan macht. Die Spieler fallen um wie die Fliegen und jedes Mal wieder kommt irgendwo einer raus und sagt, jetzt reicht's. Und das ist schon beeindruckend, dass die mit dieser Verletzungsmisere immer noch auf Rang 2 sind. Ja, das könnte in dem einen oder anderen Spiel hätte es besser laufen können und ich bin immer noch so, dass ich sage, in dem einen oder anderen Spiel haben sie zu früh aufgehört, wie sie es öfter mal machen. Okay, alles geschenkt, das wisst ihr auch, aber insgesamt ist es eine Saison, die wirklich mehr als bemerkenswert ist, wo man wirklich sagen kann, Respekt, Hut ab, dass sie mit so vielen Verletzten da sind, wo sie sind. Ja, es waren ein paar Unentschieden zu viel, aber sie haben nur zwei Niederlagen, das ist echt in Ordnung, kann man echt nicht meckern. Das ist wirklich beeindruckend. Und jetzt, wenn dann auch noch ich habe es letztes Mal auch gesehen, wenn die Platzverweise weg wären, glaube ich, dann hätten sie 4 Punkte mehr, glaube ich, waren es, dann wären sie wirklich komplett dran an Liverpool. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und dementsprechend bin ich nicht so negativ, sondern egal, ob die Zweiter werden oder Dritter oder Vierter, es ist vollkommen egal. Das ist trotzdem eine Saison, in der du sagen kannst, du hast auf jeden Fall Eier bewiesen, du hast auf jeden Fall bewiesen, dass du es willst, dass du es kannst und dass du dran bleibst, egal was passiert. Und das ist wirklich sehr respektabel, weil das ist ja genau das, was ich gesagt habe, mir bei dieser Mannschaft oftmals gefehlt hat. Jetzt stelle man sich mal vor, sie hätten diese Mentalität und die Spieler wären da. Wow. Leider ist dem nicht so, weil einfach so viele Verletzte und das kann an keinem Team spurlos vorbeigehen. Das geht einfach nicht. Was nicht heißt, dass das ein oder andere Spiel nicht trotzdem hätte besser laufen müssen. Dabei, glaube ich, sind wir uns auch alle einig. Jetzt gehen wir kurz durch, gehen weiter. Aston Villa gegen Ipswich. Auch da muss ich halt eine Mannschaft jetzt finden. Das ist so. Trotzdem, Tuan Sebi hat gelb-rot gesehen und trotzdem das Spiel nicht gewonnen. Also mit Aston Villa, das ist dieses Jahr echt irgendwie schade, dass es nicht so funktioniert, aber Rashford gut gespielt, was ich so gesehen habe, schon gezeigt, okay. Und viele haben schon auch gesagt, so Experten, wenn der so jetzt so weitermacht, wie er angefangen hat, dann kann das echt was werden. Der will es beweisen. Und das ist wichtig. Trotzdem muss Aston Villa dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion. Fulham gegen Nottingham. Das zeigt, das sind zwei Mannschaften oder die zwei Mannschaften da oben, die es eigentlich über Klebrigkeit lösen, sage ich mal, über Underdog-Football lösen. Und das machen die richtig, richtig gut. Beide Mannschaften, Nottingham jetzt mal wieder verloren. Nach diesem 7-0, kann man umgekehrt dann auch sehen, jetzt verloren. Es ist irgendwie schon krass, dass die überhaupt da oben stehen. Und dann hat auch krass, dass Fulham sie schlägt. Das passt dann irgendwie eher zu Nottingham, dass sie noch nicht so hundertprozentig da oben sich akklimatisiert haben. Und dass sie da eigentlich jetzt am Ende dann trotzdem wahrscheinlich in der Europa League landen werden, gehe ich mal davon aus. Aber wir werden sehen. Ich glaube, da wird sich schon noch was ändern. Ich glaube, dass am Ende, ich würde es irgendwie, wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich es Bournemouth wünschen. Weil was die machen diese Saison ist einfach wirklich, ist unglaublich. Ist wirklich unglaublich. City schlägt Newcastle 4-0. Da habe ich auch bloß ganz kurz reingeschaut. Muss sagen, City ist momentan sehr instabil. Trotzdem gewinnen sie das Spiel 4-0, Hut ab. Und da war eigentlich so der Tenor in England eher so die Enttäuschung über Newcastle. Dass entweder sie sind wirklich komplett klebrig und schaffen es, den Gegner zu nerven und gewinnen dann auch, oder sie sind halt gar nichts. Und das war jetzt wirklich gar nichts. Trotzdem, Omar Mamouche, 3 Tore in 14 Minuten, sein erster Hattrick in der Premier League, Respekt, also wirklich, aber das war mir eigentlich fast klar, dass der funktionieren wird, genau so ein Spiel haben sie gesucht, so dieser Box, Box-10er, nennen wir es mal so, jemand, der wirklich in der Box kreieren kann, der was machen kann, der was öffnen kann. Jetzt nicht so der klassische Flügelspieler, der einfach nur außen rumläuft, sondern wirklich jemand, der öffnet. Das macht da einfach Wahnsinn und da ist er einer der Besten der Welt und das haben wir jetzt gesehen. Ich war ja in einer Sendung beim Hessischen Rundfunk eingeladen, da haben sie mich gefragt, so quasi, wie die den in England sehen. Ich glaube, die wussten nicht mal, wer das ist, weil Eintracht Frankfurt schaut jetzt nicht jeder, aber jetzt, glaube ich, hat er in England plötzlich alle aufgeweckt, so quasi, oh, okay, ich verstehe. Und ist mit Sicherheit der beste Winterneuzugang mit Abstand, also mit Abstand. Natürlich auch der teuerste, aber mit Abstand der beste. Bournemouth schlägt Southampton 3-1, gut, Southampton, okay, aber trotzdem, Bournemouth gewinnt wieder. Das ist wirklich die Story der Saison. Ich finde es irgendwie schade, dass keiner über die redet. Wir tun es ja Gott sei Dank immer wieder, jede Woche. Auch überlegt mal, selbst Uli ist nicht da. Und ich bin trotzdem bereit zu sagen, Bournemouth ist Wahnsinn. Die sind einfach geil, das macht einfach Spaß. Das ist so, weil ihr uns ja immer fragt, wer ist Fan von welcher Mannschaft. Von dieser Mannschaft, also von diesem 2024-25 Bournemouth, bin ich Fan. Und wahrscheinlich ihr aber auch. Wenn ihr das seht, müsst ihr es sein, weil es ist einfach nur grandios, was die machen. Ich habe schon gelesen, Antoni Iraola angeblich bei Real Madrid auf dem Zettel. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so kommen wird. Ich glaube, da ist Xabi Alonso immer noch die heißere Aktie. Und ich weiß auch nicht, ob das so der Fit ist, weil es ja schon bei ihm jetzt nicht unbedingt in erster Linie um Ballbesitz geht und um Dominieren, sondern es geht ja eher so um das große Ganze am Ende dann. So, jetzt fällt hier mein Bildschirm aus, ist auch genial. Jetzt lese ich gerade die Statistik vor oder habe sie gerade auch gesucht und jetzt macht der Bildschirm einfach aus. Das ist schon wirklich ein sehr beeindruckendes Szenario von Bournemouth, was die momentan spielen. Und ja, kann man einfach nur sagen, Hut ab, Respekt, wie die das machen. Dann haben wir Brentford gegen West Ham. West Ham ist irgendwie echt einfach krass. Muss man echt sagen. Ich werde es nicht verstehen, warum, also wie das alles gelaufen ist, haben wir ja eh schon mal erklärt. Es ist einfach nicht zu erklären und dann muss man halt sagen, Brentford ist dann schon da und nutzt sowas. Dafür sind die gut genug, dafür sind die auch dann jedes Mal gut genug eingestellt durch Thomas Frank und deswegen ist es schon so, dass man sagen muss, Hut ab. West Ham hat jetzt, ich schaue mal nach, 4 Spiele sind jetzt sieglos nach wie vor, also auch unter Graham Potter ist jetzt nicht so mega viel, nicht so mega viel besser geworden. Das ist schon irgendwie schade, dass es momentan so kommt, wie es kommt. Aber ja, ich glaube, da wird eine Entwicklung stattfinden müssen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen noch der Tim Steitenkader, ein bisschen noch der Kader eben von Lopetegui. Die beiden haben ja schon nicht ungefähr das gleiche Verständnis gehabt. Dann noch andere Trainer. Das ist zu viel Unterschiedliches, das einfach zusammenkommt und es funktioniert nicht so wirklich. Dann aber muss ich sagen, auch da Hut ab, David Moyes. 4 Siege am Stück, Wahnsinn, also ernsthaft 2-1 Crystal Palace geschlagen, hätte ich auch nicht gedacht, die haben gegen Aston Villa ja noch verloren zum Beispiel, ja, das erste Spiel, das erste Spiel unter ihm, jetzt schauen wir mal nach, ob das gegen Bournemouth das erste Spiel war, nee, genau, es war das erste Spiel unter ihm, das erste haben sie noch verloren gegen Aston Villa, aber dann 4 Siege am Stück gegen Tottenham, gegen Brighton, gegen Leicester, okay, aber gegen Crystal Palace auch, die auch wieder auf dem Aufwind waren, hey, das ist echt gut. Und macht echt Spaß, den zuzusehen. Ich werde danach gleich nochmal über Everton kurz sprechen. Aber das ist schon cool. Also das ist auch eine Entwicklung wieder, dass die sich da jetzt unten rausbewegen. Macht auch irgendwie Spaß. David Moyes bei Everton ist irgendwie auch lustig. Auf Rang 14 hochgesprungen vor Bayern, Manchester United. Wahnsinn. Also auch da Hut ab. Dann haben wir schon Liverpool gegen Wolverhampton. Da habe ich mit Jonas Friedrich lange gesprochen, der Liverpool ein paar Mal hatte und der zu mir gesagt hat, die sind jetzt momentan auch, was so die Leistungen betrifft, auch nicht mehr so, wie sagt man, unknackbar, nennen wir es jetzt einfach mal, aber es ist trotzdem halt noch immer so, dass sich's in den Ergebnissen nicht widerspiegelt. Auch da hatten sie, Wolverhampton hatte eine gute Phase am Schluss, aber Liverpool gewinnt das Spiel halt trotzdem, weil sie einfach gut genug sind und das, ich weiß, Liverpool-Fans sind sehr sensibel. Das war jetzt keine Kritik, weil es ist normal in der Premier League, dass du um diese Zeit auch vielleicht mal, dass du allgemein einstürzt, das tun sie ja nicht, aber dass du vielleicht ein bisschen weicher wirst, dass es ein bisschen anfängt zu bröseln, ist normal um die Zeit, weil du hast so viele Spiele, was die Konzentration betrifft, was den Körper betrifft, hatten wir ja alles schon, wisst ihr auch. Und dass du trotzdem die Ergebnisse holst, jetzt kommen wir zum Punkt, das ist dann der eine Punkt, wo ich wirklich sage, die werden Meister, weil sie holen die Ergebnisse trotzdem, auch wenn es jetzt spielerisch nicht mehr ganz so perfekt ist, nicht mehr ganz so stabil ist. Sie sind am Ende trotzdem die stabilste Mannschaft der Liga. Ich finde nicht, dass es eine 1-Plus-Mannschaft ist. Ich finde, es ist eine 1-2-Plus-Mannschaft. Aber das ist überhaupt keine Kritik, weil, ich sage euch warum, ihr müsst euch die ganze Karte ansehen, und zwar die Europakarte. Wer ist denn momentan stabiler? Selbst wenn diese Mannschaft momentan leicht bröckelt, weil es unentschieden mal dabei war, weil sie im Cup ausgeschieden sind, okay. Selbst wenn dem so ist, sagt mir eine Mannschaft, die stabiler ist. Und ich kenne keine. In Italien nicht, in Frankreich nicht, in Spanien nicht, in Deutschland nicht. Deswegen, das ist, momentan erwischt alle Mannschaften ein wenig. Keine Mannschaft kommt ohne das Gesicht zu verziehen durch den Wind. Das ist nun mal so. Aber Liverpool scheint das beste Equipment zu haben. Und deswegen läuft es super. Und läuft auf die Meisterschaft hinaus, bin ich mir ganz sicher. Außer natürlich, bei denen passiert jetzt irgendwas. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da was passieren wird, was die Verletzungen betrifft. Dann haben wir Tottenham gegen Manchester United. Das, also, Wahnsinn, das Duell der Duelle am Ende. Ich hab's eh gesagt, also, was war's vom Spiel? 14 gegen 15 oder so? Das tut mir schon echt weh. 14 gegen 15 ist schon echt, tut mir schon echt weh, dass das Spiel so aussehen musste, das von der Tabellensituation her, das ist schon echt krass, aber ja, okay. Es ist so, ein ganz verrücktes Spiel irgendwie, wenn man das so von vorher sieht. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich habe beim Bus gesehen auch, dass irgendwie dass ja irgendwie auch da Obi sich irgendwie beschwert haben soll, dass er nicht so spielen durfte, wie er sich das vorgestellt hat und so weiter und so fort, dass dann natürlich auch noch die Diskussion kam, dass von Ruben Amorim, dass er irgendwie meinte, ja, wir haben so viele Verletzte. Darauf reagiert der Ange Postecoglou und sagt, ja, herzlich willkommen in meiner Welt, mach das mal 2 Monate. Was er auch natürlich, wo er auch recht hat. Also es ist auf beiden Seiten so, dass man sagen muss, sie haben viele Verletzte und es läuft nicht richtig, aber sorry, Manchester United hat wieder verloren. Selbst gegen ein Tottenham, das sich momentan ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, so zu verlieren, das ist schon wirklich einfach ungut, muss man echt sagen. Ist irgendwie echt beider Clubs nicht würdig. Und United ist, also, das ist schon, also, ich habe echt mal überlegt, ob es unter Ten Hag genauso schlimm geworden wäre. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe ihn kritisiert ohne Ende, wir haben ihn kritisiert ohne Ende. Aber das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nie mehr normal. Also, du hast echt Glück, dass die Aufsteiger halt wirklich, und dass die Aufsteiger und Wolverhampton, muss man sagen, dass diese 4 Mannschaften so schwach sind diese Saison, dass du da nicht im Abstiegsstrudel drin bist, weil, jetzt, die haben jetzt 12 Punkte Vorsprung über dem Strich. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Aber nur in der Theorie, ja, da, wer weiß, ich glaub's nicht. Ich habe es mir mal ausgerechnet, was haben wir mal gesagt, ich glaube 36 Punkte reichen, die haben jetzt noch 9 Spiele, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie noch was passieren wird, aber es ist schon wirklich Wahnsinn, also, nicht 9 Spiele, um Gottes Willen, 13 Spiele, ich glaube nicht, dass da noch was passiert, weil die 10 Punkte werden die schon noch holen irgendwie, und dann sind sie bei 39, dann sind sie eh hundertprozentig durch, 36 glaube ich war der Schnitt oder so, aber ja, es ist trotzdem einfach, wisst ihr ja selbst, also sorry, ich glaube United-Fans schreiben ja auch immer mittlerweile, dass sie, die haben mittlerweile auch verstanden, dass das jetzt einfach, ja, nicht mehr lustig ist, dass es auch keine Zwischenphase ist, sondern dass da jetzt echt was einbricht und dass das eine gefährliche Entwicklung ist, muss man einfach sagen, das ist einfach eine gefährliche Entwicklung und die darf nicht so weitergehen, auf gar keinen Fall, aber ja, wem sage ich das? Genau, dann haben wir noch eine Sache, die mir jetzt noch wichtig ist, es gibt auch noch das Nachholspiel Aston Villa gegen Liverpool, am Mittwoch, also heute ist Aufzeichnungstag, da werden wir dann im nächsten Podcast noch eingehen, geiles Spiel, wirklich, Champions League ist ja auch noch. Aber eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil ich das Thema einfach gestern, ich war ja im Zug und habe ein paar Sachen gelesen und ich fand es einfach super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das war bei Everton nämlich. Das neue Stadion am Bramley Moordock ist eingeweiht worden, in Anführungszeichen. Es gab eine Testpartie. Ich glaube, die U18 von Everton gegen die U18 von Wigan, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, Wigan hat gewonnen. Aber darum geht's nicht, sondern dieses neue Stadion, das 800 Millionen Pfund gekostet hat, also fast 1 Milliarde, wurde eingeweiht. Es war ein Testlauf, der dort abgehalten worden ist. Mich hat sehr interessiert, weil ich habe es ja schon mal letztens gesagt, ich mag einfach neue Stadien irgendwie. Also mich macht das irgendwie immer neugierig, wie ist das so? Und ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich denke mir immer, wo ist dieses Stadion? Keiner hat es jemals gesehen. Und für mich ist das immer erst dann greifbar, wenn ich davor stehe oder wenn ich es halt mal gesehen habe. Und du siehst ja dann immer so Entwürfe und das ist ja irgendwie ganz komisch. Aber ich habe es jetzt mal gesehen und muss echt sagen, von außen ist es eigentlich ganz cool. Aber das war Montag, dieses Test-Event. 53.200 Zuschauer passen rein. 10.000 sind eingeladen worden, Fans, um sich das Spiel anzuschauen. Damit man einfach mal so ein Gefühl bekommt, wie läuft's am Spieltag ab. Jetzt müssen wir mal genau sein, ja, also ungefähr, ja. Das sind 20% Auslastung. 20% Auslastung. Es gab riesengroße Probleme. Züge waren komplett überfordert. Die passten nicht wirklich auf die Schienen. Irgendwie so ein Geländer, da ist irgendwie, glaube ich, eine Zugtür mit einem Geländer zusammengeknallt. Habe ich gelesen, irgendwie, also das passt irgendwie alles nicht zusammen. Die Abstände müssen irgendwie zu groß sein, um da reinzukommen so richtig. Da könnte rein theoretisch irgendwas passieren, habe ich gelesen. Dann habe ich ein Video angeschaut, das müsst ihr euch echt mal anschauen. Vielleicht verlinke ich euch mal oder wir fragt mich einfach oder googelt es einfach, das ist jetzt nicht so schwierig. Wie diese Sandhills heißt die Gegend, in der das ist, also auf der die Fanzone ist. Und da muss ich sagen, ich habe am Anfang immer nicht verstanden, warum ist denn der Weg von der U-Bahn-Station zur Allianz Arena so lang? Der ist ja ewig, ewig. Aber mittlerweile verstehe ich es, weil egal was passiert, egal, also selbst wenn das Stadion komplett voll ist, überfüllt ist, hast du immer noch diese Auslaufzone. Es kann vorm Stadion nicht zu Tumulten kommen, also nicht zu so Love Parade-Geschichten kommen, dass irgendjemand jemanden erdrückt, weil das ist so breit alles, das Arsenal, dass es kann gar nichts passieren. Also, dass irgendjemand eingequetscht werden könnte, ja, es ist dumm, dass man sagen muss, aber es ist so, das gibt es nicht. Und du kommst immer schnell direkt zum Stadion, keiner muss stehen wirklich, keiner muss irgendwie wirklich lange stehen in der Schlange oder so, weil es ist genug Einlass, es ist genug, das Areal ist so groß, dass jeder sofort eigentlich durchgehen kann, du kannst sofort durchgehen, kannst auch mal jemanden überholen, du hast viel Platz, um einfach zu gehen, Punkt. Und schaut euch das mal an, das ist wirklich unglaublich, die haben ein kleines Areal da unten, das ist quadratisch. Und anstatt, dass sie einfach sagen, okay, das Stadion passt da nicht hin, machen sie es einfach in so Flughafenschlangen, die so, ihr kennt das ja, so labyrinthartig von A nach B gehen, so darmartig quasi sich schlängeln und denken dann halt, die haben die Massen unter Kontrolle. Jetzt waren 10.000 da und es gab riesengroßen Ärger, weil die Leute alle ewig brauchten, um da reinzukommen, weil ihr wisst ja am Flughafen, wie das ist. Wenn jeder kontrolliert wird, wenn da jeder rein muss, dann stehst du da ewig. Jetzt waren es 10.000 und es hat nicht geregnet. Aber wenn es mal regnet, wenn es mal schneit, boah, und dann eben auch noch die Sicherheit, dann gibt's vielleicht Ärger, ja, dann gibt's Tumulte, die vielleicht irgendwie Ärger untereinander oder was weiß ich, oder die drängen alle rein, weil es ist kurz vor Spielbeginn, es ist super gefährlich, also es ist echt super gefährlich, null Auslauf, und wenn schlechtes Wetter ist, wie gesagt, stehst du da ewig, alles dazu auch noch sehr, sehr teuer, habe ich gelesen, dass selbst bei diesem Test-Event schon alles überteuert war, und die Fans waren komplett enttäuscht, wie die Fanzone da aussieht. Also schaut es euch wirklich mal an. Das ist maximal ein kleiner Supermarktparkplatz vor eurem Aldi und der wird in so einer Flughafenschlange aufgelöst. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das ist eine absolute Katastrophe und sieht einfach wirklich auch überhaupt nicht aus wie ein Premier League Stadion, in das du da reingehst, sondern halt einfach so, ja, da ist halt so eher so ein Trainingszentrum oder so. Also Wahnsinn. Viel zu klein und das, glaube ich, wird ihnen auf die Füße fallen, das wird riesen Ärger geben, da muss man sich was Neues überlegen, so geht's nicht, also so geht's wirklich nicht. Genau, dann haben wir es geschafft, ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu langweilig alleine, es wird bei nächster Woche wieder besser werden, ich verspreche es, ich habe kurzfristig noch überlegt, ob ich nicht jemanden anrufen soll, aber das wäre wirklich zu kurzfristig gewesen und dann ist es immer peinlich, auch die Leute zu fragen, deswegen habe ich es jetzt einfach mal gelassen, ich hoffe, ihr seht es mir nach und ich verspreche euch, beim nächsten Mal werdet ihr euch umso mehr freuen, wenn ihr Uli wieder hört. Ich sage euch ganz kurz noch, was meine Spiele sind, weil das ist ja doch eine Sache, die wir euch versprochen haben, dass wir machen. Ich habe am Samstag den FC Arsenal gegen West Ham, also bleibe ich gleich im Thema. Und ich habe am Sonntag, und da freue ich mich wirklich mehr, noch mehr drauf, wenn ich ehrlich bin, weil es ist schon irgendwie lustig, Newcastle gegen Nottingham. So ein Verfolgerduell, zwei Mannschaften, Chris Wood Derby, da habe ich schon Bock drauf. Also das, glaube ich, wird schon cool. Sind zwei sehr, sehr coole Partien und auf die freue ich mich sehr. Danach noch übrigens die Zusammenfassung von City gegen Liverpool und ich habe auch noch dann unter der Woche zwei Spiele. Es ist danach dann, ist eine englische Woche, Nottingham gegen Arsenal, also Arsenal bleibe ich jetzt irgendwie treu. Und West Ham gegen Leicester, also bleibe ich auch West Ham treu. Das sind also die Geschichten, um die ich mich kümmern werde. Ich kann jetzt, halt, wenn ich schnell bin, noch ganz kurz raussuchen, was Ulis Spiele sind, weil ich den Plan offen habe. Genau, ich habe den Plan offen. Ich bin echt gut. Gleich die richtige Sache gefunden. Everton gegen Manchester United hat Uli am Samstag. Und ich glaube, am Sonntag hat er nicht, soweit ich weiß. Nee, hat er nicht. Ich kann jetzt aber auch noch schauen, wenn ich auch da nochmal schnell bin, ob ich diesen Unter-der-Woche-Spielplan da finde. Dann könnte ich euch noch sagen, was Uli unter der Woche hat. Ich glaube, da hat er auch was, soweit ich weiß. Genau, er bleibt Manchester United da treu und hat sie gegen Ipswich. Das Ganze ist am Mittwoch. Da habe ich Arsenal gegen Nottingham. Genau, so ist es. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß mit der Champions League. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der Premier League dann am Wochenende wieder. Bitte seid nicht böse. Nochmal für euch der Hinweis, logischerweise die Sache, die uns wichtig ist. Manscaped, ganz, ganz klar. Das darf ich euch nochmal ganz explizit sagen. Ihr habt schon sehr, sehr häufig bestellt, habe ich schon gehört. Ihr schreibt und es hilft uns wirklich. Also wenn ihr sagt, wie kann ich denen was Gutes tun? Ich habe ja jetzt eh irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil ich krieg ja immer den Content und das ist so super und bla und ich freue mich immer, viele schreiben uns das, jede Bestellung hilft uns wirklich, weil ab einer gewissen Bestellmenge bekommen wir irgendwann mal einen längeren Vertrag und das wäre für uns Jackpot. Deswegen sage ich wirklich vielen, vielen Dank für die, die es schon getan haben und bitte an diejenigen, wenn ihr sagt, hey, ich brauche sowieso einen Rasierer, ich brauche sowieso etwas, dann geht zu Manscaped. Ich habe das Zeug zu Hause, ich verwende nichts anderes mehr, ich verspreche es euch, das ist keine Lüge. Ihr könnt gerne jederzeit bei mir vorbeikommen. Ich war jetzt auch wieder in Frankfurt, habe die Sachen sogar dabei gehabt, weil ich mir einfach dachte, hey, wer weiß, was passiert, ja, manchmal habe ich dann so ein graues Haar im Gesicht, dass ich mir denke, Alter, das ist einfach Katastrophe, das muss weg, dann habe ich das Ding dabei und manchmal muss was anderes getrimmt werden und dann, in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, tut uns den Gefallen, wenn ihr eh etwas kaufen mögt, die Sachen sind echt preiswert, ist genau das, was ihr sucht, verspreche ich euch, ihr werdet es nicht bereuen, Nasenhaarschneider ist 10 von 10, nehme ich auch mehrmals die Woche. Genau, so ist es. In diesem Sinne, bewertet uns. Ich hoffe, es war eine erträgliche Folge mit mir alleine. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, cheers.